Das Evangelium, die frohe Botschaft. Über diese Tatsache wollen wir heute hören. Und ich lese uns dazu aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 8 und den Vers 11. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir, ob nun ich oder jene. So jedenfalls predigen wir und so seid ihr zum Glauben gekommen. Paulus und die ersten Christen predigten das Evangelium, die frohe Botschaft. Und hier in dieser Bibelstelle, die ich uns verlesen habe, in diesem Text wird uns gezeigt, wie der Apostel Paulus das Evangelium nach Korinth gebracht hatte. Korinth, was war das denn eigentlich für eine Stadt? Es war eine der wichtigsten Städte des antiken Griechenlands. Es war die Hauptstadt dieser Provinz Achaia, wie sie damals hieß, dieses römischen Reiches. Verwaltungssitz des Prokonsuls. Es war eine Hafenstadt. Und da es eine Hafenstadt war, war es auch Umschlagplatz für Güter. Es war ein Knotenpunkt für Reisende im Mittelmeerraum. Und so können wir uns schon vorstellen, diese Stadt, das war nicht so ein Dorf, was irgendwo da in den Bergen lag. Nein, da war Leben in dieser Stadt. Allerdings Leben in Anführungsstrichen. Das, was der Mensch so Leben nennt, könnte man ja besser manchmal als Tod bezeichnen. Und so war es eben auch in dieser Stadt. In dieser Stadt konnte man Kaufleute finden, Großunternehmer, Künstler, Gelehrte, Philosophen, war alles anzutreffen. Aber es war auch anderes anzutreffen. Ernste Menschen waren dort, Sklaven waren dort, Prostituierte waren dort, die gibt's nicht erst in den letzten 100 Jahren oder was, die gab's auch damals. Diese Stadt war eine Weltstadt. Sie war eine Stadt voller sozialer Spannungen. Und sie war berüchtigt für ihren Materialismus und sprichwörtlich bekannt für ihre Unmoral und Sittenlosigkeit. Ja, und jetzt können wir uns fragen, Paulus, was willst du denn in diese Stadt hineinbringen zu ihrer Besserung? Möchtest du ihr nicht etwas Moral predigen? Oder vielleicht auch soziale Predigten bringen? Seht, den Sklaven muss geholfen werden. Was brachte der Apostel Paulus in diese Stadt hinein, die sich so da tut, wie wir sie ja jetzt gerade beschrieben haben? Er brachte das Evangelium in die Stadt hinein. Und allein diese Botschaft hatte die Kraft, die Menschen in dieser Stadt zu verändern. Und so ist es bis heute geblieben. Unsere Städte heute und bis in die Dörfer hinein, sie sehen nicht anders aus als das, was ich uns hier beschrieben habe. Und wir könnten sagen, das ist heute hoffnungslos. Dann wäre es damals auch hoffnungslos gewesen. Nein, es war nicht hoffnungslos. Als der Apostel Paulus damals in die Stadt Korinth kam, das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 18, ja, da musste er auch erst einmal Mut zugesprochen bekommen von dem Herrn. Und der Herr sprach ihm Mut zu und sagte, fürchte dich nicht, rede. Es wird dir niemand was tun. Ich sage es jetzt mit meinen Worten. Und dann kam die Begründung, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das waren alle, die noch gar nicht bekehrt waren, aber die bekehrt werden sollten durch die Botschaft des Evangeliums. Und so brachte er dieser Stadt das Evangelium. Und wie sah das nun aus? Es steht hier, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Vor allem überliefert heißt in erster Linie überliefert. Das heißt, es gibt noch viel mehr zu überliefern, was unseren Glauben betrifft, sicherlich. Aber jetzt geht es mal um das Erste, um das Ausschlaggebende. Nicht, wenn wir ein Haus bauen, müssen wir erstmal ein Fundament legen. Und danach können wir uns Gedanken darüber machen, wo wir die Sessel hinstellen. Auch noch nicht ganz, nicht? Da muss auch noch ein bisschen mehr gebaut werden. Aber so ist es im Glauben auch. Es muss erstmal ein Fundament gelegt werden. Sonst brauchen wir uns nicht, um irgendwelche Lehrfragen zu erörtern. Das ist völlig sinnlos. Und so brachte hier der Apostel Paulus dieses Evangelium hinein. Es ist die erste Hilfe. Es ist das Fundament. Es ist die Grundlage des Glaubens. Und ohne diese Grundlage brauchen wir nicht weiter zu predigen. Und die brachte nun der Apostel Paulus. Und wie sah das nun genau aus? Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Weil eine Frage, ist das Evangelium eine Lehre? Wir merken, das ist ja gar keine Lehre, was uns hier gebracht wird. Was wird uns denn hier gebracht? Eine Tat. Es ist eine Tat. Das Evangelium ist eine Tat. Christus ist gestorben für unsere Sünden und begraben und auferweckt und erschienen. Das ist keine Lehre. Und das unterscheidet eben das Evangelium von allem anderen, wo es um Lehre, um irgendwelche Beachtungen geht. Nein, der Grund der Bibel ist eine Tat. Das ist die Tat Gottes für uns. Denn wir müssen als erstes einmal loskommen von unseren Sünden, sonst können wir mit Gott überhaupt nichts anfangen und Gott kann mit uns auch nichts anfangen. Und deshalb diese Tat, Evangelium ist eine Tat Gottes, eine Tat Jesu Christi, er starb für uns und eine Tat Gottes, Gott ließ ihn auferstehen. Das ist das Evangelium, das Kernevangelium. Natürlich steht noch mehr in der Bibel, aber darum geht es uns heute. Und ohne dies nützt alles andere auch nichts, was in der Bibel steht, wenn wir es nicht annehmen. Christus ist gestorben für unsere Sünden und auferweckt. Und diese Tatsachen, die wollen wir jetzt heute betrachten. Daneben stand noch, er ist begraben und ist erschienen. Das sind eigentlich die Belege für die beiden Tatsachen, nicht? Begraben, wen begräbt man? Der gestorben ist, ist der Beleg dafür. Und dass er auferweckt worden ist, der Beleg dafür ist, dass er erschienen ist. Aber uns sollen heute besonders diese zwei Tatsachen interessieren. Christus gestorben für unsere Sünden und auferweckt. Das ist das Evangelium. Ohne das Sterben Jesu und ohne die Auferweckung Jesu gäbe es kein Evangelium. Und deshalb hat der Teufel ein reges Interesse daran, genau diese Tatsachen zu bekämpfen oder lächerlich zu machen oder zu sagen, das kann doch gar nicht sein. Christus ist gestorben, ja gut, das mögen ja viele glauben, denn wer stirbt schon nicht auf dieser Welt? Aber gestorben für unsere Sünden, darum geht's. Und da setzt der Teufel den Hebel an und sagt, also das kann man nicht glauben. Und auferweckt schon gar nicht, denn wer ist schon auferweckt worden, so sagt er. An diesen zwei Punkten hängt deine und meine Rettung. Und deswegen setzt er alles daran, dass die Menschen das nicht glauben. Sie können glauben, was sie wollen, aber nicht das. Weil sonst eine freie Bahn wäre zum Himmel hin zu Gott. Aber das sind die Tatsachen des Evangeliums. Und Gott ist Gott. Und deshalb kann er, nachdem er hat Christus sterben lassen für unsere Sünden, ihn natürlich auch auferwecken, sonst wäre er nicht Gott. Lasst uns diese beiden Punkte nun näher betrachten. Also erstens das Sterben Jesu für unsere Sünden, zweitens die Auferweckung und dann noch ein drittes, was machen wir damit? Ist ja ganz ausschlaggebend. Also erstens, Jesus starb für unsere Sünden. In Römer 4, Vers 25 heißt es, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Merken wir es, auch wieder direkt beides drin. Unserer Übertretungen wegen dahingegeben, das ist aber das Erste, was wir jetzt betrachten wollen. Dahingegeben heißt, Gott hat ihn für uns sterben lassen, und zwar am Kreuz auf Golgatha. Ein schrecklicher Tod war es. Es war ein Sühnetod. Dahingegeben, weswegen? Wegen unserer Übertretung. Ja, was haben wir denn übertreten? Gottes heiliges Gesetz haben wir übertreten. Und deshalb ist Christus dahingegeben worden. Wir haben seine Maßstäbe nicht beachtet und können sie auch gar nicht beachten aus uns heraus. Und diese Übertretung nennt die Bibel Sünde. Nun sagt vielleicht jemand, ja, ich bin aber kein Sünder. Wirklich? Glaubst du das wirklich? Die Bibel sagt was anderes. Sie sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Du kannst dir das einreden bis zu deinem Tod. Es kann aber vielleicht sein, in der Sterbestunde merkst du, es stimmt nicht. Und selbst wenn du es da nicht wahrhaben willst, wirst du es in der Ewigkeit merken. Er betrügt sich selbst, wer sagt, er hat keine Sünde. Doch, wir sind allzumal Sünder. Und der Mangel des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten, das ist die Botschaft der Bibel. Und weil wir Sünder sind, trifft uns das Urteil Gottes über die Sünde. Und das ist kurz. Im Römerbrief steht es, Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Welcher Tod? Ein dreifacher Tod. Denn dieses Wort Tod hier, das hier ja im griechischen Urtext steht, Thanatos heißt es, wird in dreifachen Zusammenhang benutzt in der Bibel. Es wird benutzt für den natürlichen Tod, den leiblichen Tod, den wir ja kennen, wenn wir einen Menschen zu Grabe tragen. Es wird benutzt für den geistlichen Tod. Und es wird benutzt für den ewigen Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Welcher Tod ist denn jetzt gemeint? Alle drei. Alle drei. Alle drei sind gemeint. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Deswegen sterben Menschen heute in dieser Stunde auf der Welt immer wieder. Es ist der Lohn der Sünde. Den sieht jeder, ob er das glaubt oder nicht, aber er muss ihn zur Kenntnis nehmen. Aber dann ist da auch der geistliche Tod. Ja, was ist das denn für ein Tod? Trennung von Gott. Eine dicke Mauer steht zwischen Gott und dir. Das ist der geistliche Tod. Das ist der Lohn der Sünde. Und da gibt es auch noch den ewigen Tod. Ja, was ist das denn? Der kommt erst, wenn wir gestorben sind und nicht gerettet sind. Ja, das ist die ewige Verdammnis. Der zweite Tod redet die Bibel auch davon. Aber es ist ein Tod, der nicht Auslöschung der Existenz bedeutet. Das sehen wir aus der Bibel. Und das ist der Lohn der Sünde. Seht, Tod auf der ganzen Linie. Und genau hier setzt das Evangelium ein. Dieser Tod auf der ganzen Linie muss beseitigt werden. Und den können wir nicht beseitigen durch Meditation. Den können wir nicht beseitigen, indem wir gute Werke tun. Ist sicher besser als schlechte Werke tun, aber dadurch können wir diesen Tod, diesen dreifachen Tod nicht beseitigen. Ja, wie können wir den denn beseitigen? Wir können ihn überhaupt nicht beseitigen. Und deshalb kam Christus. Und das ist schon im Alten Testament vorhergesagt worden. Rund 700 Jahre vor Christi Geburt hat der Geist Gottes es dem Propheten Jesaja schon ins Herz gegeben. Dort in dem 53. Kapitel. Doch er, das ist Christus, der Knecht des Herrn, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Das ist es. Deshalb kam Christus auf diese Welt. Seht, wie ein Alkoholsüchtiger, der vielleicht gleichzeitig noch ein Glücksspieler ist, am Ende seiner Ausschweifung die Zeche und die Spielschulden nicht mehr bezahlen kann. So können wir am Ende unseres Lebens unsere Sünden auch nicht bezahlen. Es geht nicht. Und wenn wir noch so viel Geld hätten, uns fehlt das richtige Zahlungsmittel. Uns fehlt das Zahlungsmittel, das unsere Sünden weiß macht. Und das haben wir nicht. Das hat nur der eine Gerechte, der sein Leben für uns gab, nämlich Christus. Mancher merkt das aber vielleicht erst in der Todesstunde. Aber heute ist Gelegenheit, es früher wahrzunehmen. Ich will uns mal zwei Beispiele geben, bekannte Beispiele, die das erst in der Todesstunde merkten. Ein Beispiel ist Lenin, dieser russische Revolutionär. Lenin ist ja allen bekannt, ist ja kein, muss ich nicht viel zu erklären. Ja, er hat dort den Kommunismus eingeführt. Mit manchem Weh, was kam, auch hinterher kam. Aber in seiner Todesstunde, so las ich von Lenin, muss er in geistiger Umnachtung gewesen sein. Und er starb, während er Tische und Stühle um Vergebung seiner Sünden bat. Da merken wir, der Mensch kommt doch nicht damit zurecht, mit dem, dass man sich nur mit Materialismus beschäftigt und sagt, Gott gibt es nicht. Dann bittet man hinterher die toten Gegenstände um Vergebung der Sünden, die können aber nicht vergeben. Noch ein anderer Mann, Thomas Hobbes, das war ein Wegbereiter der Aufklärung. Die Aufklärung, das war ja die Zeit so Ende 17. und dann ins 18. Jahrhundert rein, wo die Menschen sagten, wir können alles mit unserem Verstand erfassen. Jetzt haben wir es endlich. Vorher waren die Menschen ja dumm, die haben geglaubt. Wir müssen gar nicht mehr glauben. Wir haben unseren Verstand, unsere Ratio. Und gerade Thomas Hobbes war so ein Rationalist. Er sagte, alles ist eine Verstandessache. Und damit wurde er ein besonderer Wegbereiter dieses Zeitalters der Aufklärung. Aber auch er musste sterben. Und von ihm las ich während der Zeit, wo er sterben musste, da sagte er, ich stehe vor einem furchtbaren Sprung in die Finsternis. Die konnte er mit seiner Vernunft nicht wegdrücken. Gott hat uns die Vernunft gegeben, die sollen wir auch nicht auf Seite legen. Aber Gott hat uns nicht gesagt, deine Vernunft ist dein Gott. Und das hat man eben gemacht in der Zeit der Aufklärung. Das war das Problem. Nicht die Vernunft, sondern dass man sie zum Gott erhob. Nein, Gott bleibt Gott und die Vernunft steht immer noch unter ihm, denn er hat sie uns gegeben. Ja, ich darf euch aber auch vielleicht ein schönes Beispiel berichten von einem Menschen, der genauso gottlos war, der auch nichts mit Gott zu tun haben wollte, der sogar Vorsitzender war einer internationalen gottlosen Bewegung. Von ihm las ich die Sterbeworte, bitte verbrennt alle meine Bücher, seht den Heiligen, er wartet schon lange auf mich, er ist hier. Gott gibt Gnade, wenn man sie nur möchte. Und ich weiß nicht, ob er bei den anderen nicht auch angeklopft hat. Wir wissen ja nicht alles. Die beiden, die ich uns vorhin genannt habe. Aber man muss auch sein Herz öffnen. Dieser Mann hat es geöffnet. Und er wusste plötzlich, der Heilige wartet schon lange auf mich. Schön, wenn das die letzten Worte sind. Seht, durch die Sünde sind wir im Herrschaftsbereich des Teufels. Das müssen wir ganz klar sehen. Und aus dieser Herrschaft befreien wir uns alle nicht. Haben wir nicht die Macht zu. Jesus hat uns freigekauft aus dieser Herrschaft. Und warum musste er uns freikaufen? Weil Gott gerecht ist. Gott, das war in seinem Ratschluss, hat nicht einfach gesagt, dann übersehe ich halt alles, was meine Menschenkinder getan haben. Nein, das konnte er offensichtlich nicht. Es musste dafür bezahlt werden, und zwar gerecht bezahlt werden. Wir aber konnten nicht bezahlen. Und deshalb hat er den Herrn Jesus auf die Erde gesandt, in dieses irdische Fleisch und hat ihn für uns sterben lassen. Und das Ergebnis davon können wir lesen in Galater 1, Vers 4 zum Beispiel. Der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. Merken wir, wir sind verhaftet mit dieser Welt. Wir können uns nicht daraus reißen. Wir können uns nicht selbst aus dem Sumpf ziehen. Aber Christus will uns herausreißen. Deswegen ist er für unsere Sünden dahingegeben. Und Titus 2, Vers 14, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit. Und noch ein letztes, 1. Timotheus 2, 6, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Wenn wir das annehmen, dann wird uns geholfen. Ist uns klar, dass wir uns nicht selber loskaufen können? Ich will uns hier mal ein erschütterndes Beispiel nennen, das uns das klar macht. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Schuld, aber von keiner können wir uns loskaufen. Aber ich denke, was ich uns jetzt hier erzähle, das wird uns so ganz klar machen, wie wenig man sich loskaufen kann. Und wenn man keinen Erretter hat, Dann kann sein, man geht sogar in dieser Welt schon unter dem Elend, was man selbst erzeugt hat. Es ist eine Geschichte, eine wahre Begebenheit, die Pastor Wilhelm Busch erzählt hat. Er hat ja so manche Dinge niedergeschrieben und das wurde auch niedergeschrieben unter dem Titel Geh weg, Papa. Ich weiß nicht, in welchen Jahren das war. Ich könnte mir vielleicht denken, es waren die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Da ist Wilhelm Busch also spazieren gegangen mit jemandem, mit dem er schon öfter die Bibel betrachtet hatte, also einen Bruder in Christo. Und es war ein schöner Sonnentag und sie machten gerade Rast und erzählten sich etwas und sein Bruder war Bergmann und er erzählte, ja, wie heiß es dort im Stollen ist und so manche Dinge. Der Alltag schlich ihnen nach. Plötzlich sagte Busch zu ihm, du sag mal, du warst doch gar nicht immer Bergmann, nicht? Was hattest du denn vorher für einen Beruf? Da kam es keine Antwort. Du, sagte, was war denn dein Beruf vorher? Ja, sagte, das ist eine furchtbare Geschichte. Aber wenn du schon fragst, so will ich sie dir erzählen. Nun hat er erzählt. Sagt, ich war früher Bierkutscher. Ja, das war ein anderes Leben, nicht? Jetzt war er Untertage, da war er Übertage. Den ganzen Tag auf dem Bock und dann hat er die Fässer ausgefahren mit zwei Pferden davor. Von einer Kneipe zur anderen. Aber sagt er, überall gab's was zu trinken. Und das war natürlich Bier oder Alkohol oder noch stärkerer Alkohol. Und überall trank man was. Und so wurde ich langsam, ohne dass ich es merkte, zu einem Trinker. Und die Kneipen wurden mein Zuhause. Es reichte nicht am Tag, dann auch noch am Abend bis in die Nacht hinein. Aber er war verheiratet. Zu Hause saß die Frau. Und er hatte auch ein kleines Töchterlein. Aber wisst ihr, die waren ihm nur lästig. Und wenn er im angetrunkenen Zustand nach Hause kam und sah dann noch die traurigen Augen seiner Frau, dann konnte der das nicht sehen. Warum denn nicht? Weil sie ihn anklagten. Das kann man immer schlecht sehen, so etwas, wenn man merkt, ich bin ja Unrecht. Ich bin im Unrecht. Aber ich will es nicht wahrhaben. So lästig war ihm das alles. Eines Abends saß er wieder in einer Kneipe. Und plötzlich ging ein klein wenig die Tür auf. Und dann schlich ein kleines Mädchen hinein. Es war seine Tochter. Es bahnte sich ein Weg durch die lärmerfüllte Kneipe. Da wurden getrunken, da wurde gegrölt vielleicht. Immer war es lautstark, da wurde geraucht. Und da mittendurch ging diese kleine Gestalt und sie hatte überhaupt keine Furcht. Sie prüfte die Gesichter, bis sie ihren Papa gefunden hatte. Und dann ging sie auf ihn zu, zwar etwas zögernd. Und dann zupfte sie ihn am Arm. Papa, sagte sie, komm doch heim. Die Mama wartet auf dich. Es ist so gemütlich bei uns zu Hause. Und dann hat er selbst gesagt, das war so unbeschreiblich lieblich. Das kleine Mädchen in der Wüstenkneipe, dass er so angetan war, dass er aufstand und bereit war mitzugehen. Und jetzt sehen wir, wie es kommen kann. Der Teufel schläft auch nicht. Und dann kam es über mich, sagt er. Er wusste selbst nicht so richtig, was eigentlich oder was der Grund war. Der eine Grund war vielleicht und sicherlich, dass er sich plötzlich überrumpelt fühlte von seinem kleinen Mädchen. Dort in der Kneipe, jetzt aufzustehen, mitzugehen. Aber es war auch die Furcht. Denn als er aufstand und wollte schon mitgehen, da wurd's plötzlich still in der ganzen Kneipe. Alle schauten auf ihn. Er sah hämisches Grinsen. Dann hörte er auch Äußerungen dagegen. Spöttische Gesichter, hämische Bemerkungen. Und da kam's über ihn. Diese Gesichter und die Bemerkungen, die zählten natürlich mit dazu. Er wollte ja auch kein Pantoffelheld sein. Und vielleicht kam auch noch dazu der Ärger, den er über sich selber hatte, dass er im Grunde ein solcher Versager war. Auf jeden Fall kam es so über ihn, da hat er in Zorn seine Tochter ergriffen, hat sie hochgehoben und an einem Arm, sie hat gewimmert und geweint, hat sie dann. Und dann hat er sie genommen, hat sie durch die Kneipe geschliffen, hat die Tür aufgemacht, hat sie gewalttätig auf die Straße geworfen. Und dann, sagt er, und dann habe ich mich sinnlos betrunken. Anders geht das auch nicht, oder? Und nicht nur an dem Abend, auch an den nächsten Abenden. Und so gingen die Wochen, glaube ich, sogar dahin, im Taumel und im Halbbewusstsein. Alkohol wäscht keine Sünden. Das sehen wir ganz klar hier. Und dann kam er eines Mittags doch nach Hause, polternd hat er die Tür aufgemacht und plötzlich sagt die Frau, Ruhe, bitte. Was ist denn los? Unsere Tochter, sie ist sterbenskrank. Ist schlimm, sagt er. Plötzlich wurde es ihm anders. Ist schlimm? Ja, sie nickte nur stumm. Dann wollte er auf die Bank zu eilen, wo sie lag. Im Fieber lag sie dort in den Kissen. Und wollte ihr über das Köpfchen streicheln. Da schaute seine Tochter ihn schreckverzerrt an und hat gesagt, geh weg, Papa. Hat ihn nur weggedrückt. Dann wollte er stehen bleiben und sie hat keine Ruhe gegeben, bis er nicht wieder weg war und in der Tür stand. Ja, sagt er, und dann stand ich da 2 Stunden in der Tür. Und sobald er nur einen Anschein machte, nochmal näher zu kommen, fing das Mädchen an zu schreien. Geh weg, Papa. Seine Frau kümmerte sich um das Kindchen, bettete sie, gab ihr zu trinken und betete auch mit ihr. Tja, und da sagt er, dann stand ich da. Wie lang? Bis meine Tochter starb. 2 Stunden lang. Eine Ewigkeit für ihn. Aber in diesen 2 Stunden, so hat er gesagt, in diesen 2 Stunden stand mein verlorenes Leben in seiner grauenvollen Wirklichkeit vor mir. In diesen 2 Stunden erntete ich, was ich gesät hatte. In diesen 2 Stunden zerbrach mir der Boden unter den Füßen. In diesen 2 Stunden erlebte ich die Hölle. In diesen 2 Stunden redete Gott mit mir. Und da hat sich sein Leben gewandelt. Deshalb war er nicht mehr Bierkutscher. Aber das war nur eine Folge. Sondern jetzt Bergmann. Wie wird man denn damit fertig? Er hat uns losgekauft. Merken wir, wie wollen wir denn damit fertig werden? Man kann ja sein Kind noch nicht mal mehr um Vergebung bitten. Wie soll man denn mit solcher Schuld fertig werden? Sieh, dafür ist der Heiland gekommen. Nicht nur dafür, auch für alle andere Schuld. Christus starb für unsere Sünden. Das ist der erste Teil des Evangeliums. Und er starb wirklich, er wurde begraben. Und deshalb kann er uns die Schuld vergeben. Er hat das bezahlt, auch das hat er alles bezahlt, wenn wir es nur annehmen. Aber jetzt kommt noch der zweite Teil des Evangeliums, auferweckt. Gott ist Gott und damit ist es gar kein Problem. Es ist die Tat Gottes, dass er auferweckt wurde. Jesus gab sein Leben freiwillig. Wir können sagen, das war seine Tat. Aber die Auferweckung war Gottes Tat, denn es heißt in der Bibel, Gott hat ihn auferweckt. Ja, warum? Wozu ist die Auferstehung so wichtig, die uns übrigens vielfach bezeugt wird, nicht? Ich habe eine ganze Liste hier stehen, aber ich will sie uns jetzt gar nicht lesen. Nur in dem Text, den wir gelesen haben heute, steht, dass 500 Brüder ihn auf einmal sahen, von denen die meisten noch lebten, sagt Paulus. Einige sind entschlafen. Die konnte man fragen, wenn man Probleme hatte mit dem Erschienensein des Herrn. Aber nun wieder zurück. Warum ist Christus auferweckt? Ist das denn so wichtig? Nochmal Römer 4, Vers 25. Der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. So, da haben wir es. Wir wären nicht gerechtfertigt, wenn Christus nicht auferweckt worden wäre. Das ist unsere Rechtfertigung. Ja, wie können wir das denn verstehen? Nun, wenn das schon die Bibel so sagt, dann heißt das doch, dass Gott dieses Opfer Jesu hiermit bestätigt hat. Er sagt, ich habe dieses Opfer angenommen. Und das bestätige ich dadurch, dass ich Christus auferwecke. Und nur wenn Gott dieses Opfer annimmt, haben wir ja Vergebung der Sünden, ist doch klar. Stellt euch vor, irgendjemand von uns würde meinen, er müsse für jemand sterben, damit dessen Sünden vergeben werden. Wisst ihr, dass das nicht funktioniert? Warum nicht? Weil Gott es nicht annehmen kann. Warum nicht? Weil unser Leben auch nicht sauber ist. Aber das hat Gott angenommen und deshalb können wir gerechtfertigt werden. Und das zeigt die Auferstehung, um unserer Rechtfertigung wegen auferweckt. So heißt es in Römer 1, 4, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung. Die ist kein Nebengebiet. Nein, das ist eine Tat Gottes, die wir natürlich auch so annehmen müssen. 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Christi aus den Toten. Also, es ist die Rechtfertigung, die wir erfahren, wenn wir an Jesus glauben. Der Herr sagt, genau das Opfer nimm ich an. Und deshalb hat er ihn auferweckt. Das ist das Siegel darauf. Und deshalb ist die Auferstehung so wichtig. Ganz nebenbei hätten wir natürlich ohne die Auferstehung auch keinen lebendigen Heiland heute. Aber wir haben einen lebendigen Heiland. Zur Zeit Spurgeons hat man ein Gottesleuchter Plakate aufgehängt. Kannst du einem toten Mann vertrauen, meinte Christus damit. Nein, wir müssen ja gar keinem Toten vertrauen, sondern einem auferstandenen Herrn. Er ist unser hoher Priester und ist das Haupt der Gemeinde. Das hängt natürlich auch alles mit daran, dass er auferstanden ist. Und zudem hätten wir kein Anrecht auf eine Auferstehung ohne seine Auferstehung. Das liegt ja auch darin. Denken wir an 1. Korinther 6. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Oder 1. Korinther 15, ab 21. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft, also wenn er wiederkommt, die Seinen zu holen und sie zu entrücken, dann stehen ja alle anderen auf, die gläubig verstorben sind, in genau diesem Zeitpunkt. Das wird hier beschrieben, eben mit den Worten, sodann die, welche Christus angehören, bei seiner Ankunft, dann das Ende. Diese Auferstehung, die dann aber folgt, die ist nur noch eine Auferstehung zum Gericht. Ganz am Ende nach dem tausendjährigen Reich. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Ja, die Auferstehung ist wichtig. Paulus sagt sogar, ohne die Auferstehung, da wäre unser Glaube nichtig. Wir wären noch in unseren Sünden. Das alles steht ja auch in der Bibel. Nein, darauf dürfen wir nicht verzichten. Diese Tat hat Gott für uns getan, um zu besiegeln, ich habe dieses Opfer angenommen. Die Auferstehung ist also der Stempel Gottes unter dem Tod Jesu. Und ohne diesen Stempel hätten wir nicht die Beglaubigung. Seht, und das ist das Evangelium. Und wir merken, es besteht ausschließlich aus diesen zwei Taten. Dass der Herr Jesus uns noch hinterher eine Bergpredigt gegeben hat, ist eine andere Sache. Da geht es noch darum, wie wir hinterher als Christen wandeln, auch nur durch seine Gnade. Aber bis wir überhaupt jemals dahin kommen, müssen wir erstmal diese Taten annehmen. Christus ist gestorben für unsere Sünden und Gott hat ihn auferweckt. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Steht auch schon was in unserem Text, den wir gelesen haben. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Also, hier sehen wir es. Das Evangelium gehört verkündigt und der Apostel Paulus hat es verkündigt. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir und so seid ihr zum Glauben gekommen. Das Evangelium muss weitergegeben werden. Aber die Rettung kommt natürlich durch das, was dann folgt, dass ihr auch angenommen habt. Wie nehme ich das denn an, diese Tat? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist es. Jeder, der an ihn glaubt. Ja, was heißt das denn? Glauben heißt Vertrauen. Worauf denn jetzt? Auf diese Tat. Das heißt, Glauben hat etwas mit einer Person zu tun. Wenn wir nicht glauben schlechthin, der biblische Glaube. Und ich will es jetzt noch viel präziser machen, die Vergebung unserer Sünden. Die kriegen wir nicht, wenn wir die Bibel 100-mal durchlesen. Obwohl es gut ist, sie 100-mal durchzulesen. Das meine ich nicht. Aber ich habe dadurch keine Vergebung. Ich muss annehmen, diese Tat Jesu für mich. Und muss sagen, ich bin ein Sünder. Ja, auch ich bin ein Sünder. Auch ich brauche Vergebung. Und wenn man das tut, dann ist man gerettet. Und da ist die Frage, bist du abweisend oder bist du vertrauend? Und wir merken, wir kommen ohne Jesus hier nicht weiter. Wir könnten uns in den höchsten moralischen Grundsätzen heute Nachmittag ergehen und würden sagen, ja wunderbar, das will ich auch mal tun. Das Jahr hat ja gerade erst angefangen, nicht? Die guten Vorsätze vom Neujahr, die stehen schon noch da und das will ich jetzt auch tun. So kommen wir nicht von unseren Sünden los. Es geht nur über Jesus Christus. Und deshalb sagt der Herr auch, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es geht ja gar nicht. Denn er hat sein Leben gegeben für uns, für unsere Sünden. Und Gott hat den Stempel darauf gesetzt durch die Auferweckung. Und wenn wir jetzt sagen, das interessiert mich nicht, Gott ja, Jesus nein, dann sind unsere Sünden nicht vergeben. Wir kommen noch nicht zum Vater. Wir können religiös sein bis dort hinaus. Es nützt uns nichts. Denn wir brauchen Vergebung unserer Sünden. Seht, und das meint doch auch Johannes 11, wenn es heißt, Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, also mir vertraut, das Leben anvertraut, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Er wird nicht sterben in Ewigkeit. Welcher Tod ist hier gemeint? Der dritte Tod, nicht? Wir haben ja drei vorhin betrachtet. Aber nicht nur der dritte, auch der zweite Tod ist schon damit gemeint. Denn wer in Ewigkeit nicht stirbt, wer den ewigen Tod nicht erleiden muss, der hat auch schon den geistigen Tod überwunden. Denn er hat wieder eine Beziehung zu Gott, eben weil er an die Tat Jesu Christi glaubt. Weil er sagt, ich nehme diese Bezahlung, die du für mich gemacht hast, an. Das ist das. Es ist wie ein Scheck, ja. Eine Tat ist es. Er hat bezahlt. Und jetzt eine Frage, willst du die Bezahlung annehmen, ja oder nein? Und du sagst, ja, ich weiß nicht so richtig, bist du nicht gerettet? Wenn du sagst nein, bist du auch nicht gerettet. Und wenn du sagst, ja, ich will es, dann bist du gerettet. Und glaub mir, und hier wird der Teufel alles dran setzen, dass du nicht ja sagst. Und dazu nun zum Schluss nochmal eine Begebenheit, die Pfarrer Wilhelm Busch niedergeschrieben hat. In ihrem Jugendhaus, das sie ja hatten, da versammelten sich Hunderte von Jugendlichen. Und da kamen auch viele Gäste hin, so sagt Busch. Und wenn dann Gäste kamen, dann hatten sie auch ein kurzes Grußwort. Und manchmal war das sehr nichtssagend, so schreibt er. Und das sah man dann auch den Gesichtern der Jugendlichen an, weil sie sehr gelangweilt waren. Aber, sagt er, jetzt war es nicht so. Stand vielleicht ein ganz junger da oben und hatte eine junge Botschaft für die Menschen. Nein, er war gar nicht jung. Er hatte einen grauen Spitzbart. Ein alter Mann. Aber die haben direkt gemerkt, der kennt was von uns Jungen. Ja, sagt er, es stand schlecht um mich damals. Ihr wisst das ja, ich hatte so eine Mädchengeschichte und kam mit dem Lehrer nicht aus. Ich konnte ihn kaum noch unter die Augen treten. Und zu Hause kam ich auch nicht mehr zurecht. Ich kam überhaupt mit meinem ganzen Leben nicht mehr zurecht. Ich war so verkehrt. Mein ganzes Leben war in Unordnung. Und ich wusste das eigentlich, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Und weil ich es nicht wahrhaben wollte, haderte ich mit allen. Also pass mal auf, wenn du mit allen haderst um dich rum. Deine Eltern, die sind so schrullig und deine Lehrer, ja, da gibt's einen, der ist anders, aber die anderen, die haben auch noch irgendwelche altmodischen Ansichten und so weiter. Alles passt nicht. Dann pass mal auf, du bist mit deinem Leben nicht in Ordnung. Mit wem denn nicht in Ordnung? Mit Gott bist du nicht in Ordnung in Bezug auf dein Leben. Und das wusste er auch. Ja. Und dann sagt er, da bin ich mal wieder ins Jugendhaus gegangen. Da, wo er gerade stand, jetzt aber von oben. Er sagt, ich saß damals da unten, wie ihr saßt. Da war der Pastor Weigel, so hieß er, ein Vorgänger. Und der hat an dem Abend gesprochen. Und da hat er schon zugehört und hat gedacht, das betrifft ja eigentlich, als wenn es nur ihn beträfe. Er wusste aber jetzt nicht mehr, was er alles gesagt hat, aber ein Satz ist ihm hängen geblieben. Nur ein Satz. Du musst dich dem Herrn Jesus ganz ausliefern, hat er gesagt. Dann bringt er dein Leben in Ordnung und du wirst ein sehr fröhlicher Mensch. Das ist mir hängen geblieben. Du musst dich dem Herrn Jesus ganz ausliefern. Der Satz stand jetzt vor mir. Du musst dich dem Herrn Jesus ganz ausliefern. Denn das ist eine einfache Sache. Und das mache ich. Und sobald Schluss war mit der Versammlung, hat er sich von keinem mehr verabschiedet und ist im Laufschritt nach Hause, wollte in sein kleines Zimmer hoch und wollte sich dem Herrn Jesus ganz ausliefern. Das ging, bis er unten an die Treppe kam. Und da plötzlich kam ihm Zweifel. Aber dein Leben war doch auch ganz schön bisher, oder? Willst du das denn alles aufgeben? Und ich bin weitergelaufen, die Treppe hoch. Und er sagt, ihr könnt mir es glauben. Es war, als ob neben mir der Teufel lief und würde mir ins Ohr flüstern, tu es nicht, tu es nicht. Und ich lief weiter, zwei Schritte auf einmal die Treppe hinauf. Und dann war es mir, als ob sich 1000 Teufel an meine Rockschöße hingen. Sehr plastisch ausgedrückt, ja. Als dass man kaum mehr vorwärts kam. Aber dann war ich schon in meinem Zimmer, hab mich auf meine Knie geworfen und hab gesagt, Herr Jesus, ich will dir mein Leben ganz übergeben. Du willst mich haben und ich will dich auch haben. Ich habe ein schlechtes Leben. Ich übergib dir alles. Du bist für meine Sünden gestorben. Und so hat er ihm sein Leben übergeben. Ja, und dann ist er aufgestanden. Und dann hat er Frieden. Aber merken wir, der Teufel wird alles daran setzen, dass du dein Leben Jesus nicht übergibst. Denn das ist ja genau der Punkt, wie wir zum Glauben kommen. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Und das will der Widersacher unserer Seele verhindern. Lass dich nicht verhindern, sondern wenn Gott dich anspricht, dann sage ja dazu. Öffne ihm dein Herz, lass Jesus in dein Herz ein, nimm die Tat Jesu für dich an, der für dich gestorben ist und auferstanden ist. Sieh, und wenn du darin dann auch stehen bleibst, wie wir auch lasen, und daran festhältst, dann bist du gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und das wünsche ich uns allen. Willst nicht auch du das Evangelium, diese Tatsache Gottes, für dich ganz persönlich annehmen? Nur dann bist du gerettet und das möge der Herr schenken und du wollen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir. Du hast alle Schuld getragen, die schwersten Schulden und auch die anderen. Herr, du hast alles ans Kreuz genommen. Ja, und wir bitten dich, du bist der, der segnet, segne auch uns jetzt. Herr, segne einen jeden, wer die Entscheidung für dich noch nicht getroffen hat. Lass auch ihn bereit sein, dich anzunehmen, das, was du für ihn getan hast, um dann fortan darin zu stehen und daran festzuhalten und ewiges Leben zu haben. Wir danken dir dafür. Amen. Amen.